Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören im Kulturradio heute wieder eine Lesung mit Klaus Reibisch als Rezitator. Ich werde zum letzten Mal Geschichten von Anton Schäffer lesen. Sie hören folgende Geschichten: Rothschilds Geige, eines von Tschechows späteren Meisternovellen. Diese dauert ca. 35 Minuten. Zwischendurch gibt es eine Musikpause. Dann die kurze Humoreske Der Sommernachtstraum. Diese Geschichte stammt aus der Zeit, als Tschechow gegen Geld kurze Geschichten in Zeitungen schrieb. Er musste damit seine Eltern und seine Brüder finanzieren. Dann folgt Schlafen, nur Schlafen, eine sozialkritische Geschichte. Soweit es unter den Bedingungen der zaristischen Zensur möglich war, schildert Tschechow in sehr dichten, eindringlichen Szenen das soziale und moralische Elend der Besitzenden und der kleinen Leute. Er will mit seinen Geschichten und auch seinen Dramen aufrütteln, ohne allerdings Alternativen aufzuzeigen, anders als seine Zeitgenossen Gorki und Tolstoi. Er selbst war sozial sehr aktiv. Er stiftete Schulen, behandelte als Arzt arme Patienten kostenlos und unternahm eine ungeheure, anstrengende Reise durch ganz Sibirien, um das Elend der Sträflinge auf der Insel Sachalin zu dokumentieren. Nach Schlafen, nur Schlafen folgen Der Rächer und Das Kunstwerk, zwei meisterhaft konstruierte Kurzgeschichten. Nun also Rothschilds Geige. Das Städtchen war klein, schlimmer als ein Dorf. Und es lebten darin fast nur alte Leute, von denen so selten welche starben, dass es einem beinahe ärgerte. Vom Krankenhaus und vom Gefängnis wurden nur sehr wenig Särge angefordert. Mit einem Wort, die Geschäfte gingen schlecht. Wäre Jakob Iwanow Sargtischler in der Gouvernementsstadt gewesen, er besäße wahrscheinlich sein eigenes Haus und man würde ihn mit Jakob Medwedsch anreden. Hier aber, im Städtchen, nannte man ihn einfach Jakob. Und aus irgendeinem Grund hatte er den Spitznamen Bronze. Er lebte arm wie ein einfacher Bauer in einer kleinen alten Hütte, in der es nur ein einziges Zimmer gab. Und in diesem Zimmer befanden sich er, Marfa, der Ofen, ein Doppelbett, Särge, eine Hobelbank und die ganze Wirtschaft. Jakob zimmerte gute, dauerhafte Särge. Für Bauern und Kleinbürger machte er sie nach seiner eigenen Größe und irrte sich dabei nie. Denn es gab niemand, der größer und kräftiger gewesen wäre als er, auch nicht im Gefängnis, obwohl er schon 70 Jahre zählte. Für die Herrschaften und die Frauen aber arbeitete er nach Maß und benutzte dazu eine eiserne Elle. Bestellungen auf Kindersärge nahm er nur sehr ungern entgegen und er baute sie voller Verachtung und ohne Maß zu nehmen. Und jedes Mal, wenn das Geld für solche Arbeit er erhielt, sagte er, offen gestanden, mit Lappalien befasse ich mich nicht gern. Neben seinem Handwerk brachte ihm auch das Geigenspiel noch kleinere Einnahmen. Im Städtchen spielte auf den Hochzeiten gewöhnlich ein jüdisches Orchester. Es wurde von dem Verzinner Moissech Iljisch Sachkes geleitet, der mehr als die Hälfte der Einnahmen für sich beanspruchte. Da Jakob sehr gut Geige spielte, besonders russische Lieder, forderte ihn Sachkes zuweilen auf, in seinem Orchester mitzuspielen, gegen eine Bezahlung von 50 Kopeken pro Tag, die Geschenke der Gäste nicht gerechnet. Wenn Bronze im Orchester saß, dann trat ihm der Schweiß auf die Stirn und sein Gesicht rötete sich. Im Saal war es heiß und es roch nach Knoblauch zum Erbrechen. Die Geige winselte, an seinem rechten Ohr röchelte der Kontrabass, an seinem linken klagte die Flöte, gespielt vor einem rothaarigen, hageren Juden, dessen Gesicht von einem ganzen Netz roter und blauer Äderchen überzogen war und der den Namen des berühmten Krösus Rothschild trug. Dieser verdammte Jude brachte es fertig, selbst das heiterste Stück wehmütig zu spielen. Ohne ersichtlichen Grund empfand Jakob allmählich Hass und Verachtung für die Juden, besonders für Rothschild. Er fing an, Händel zu suchen, ihn mit unschönen Worten zu schelten und wollte ihn einmal sogar verprügeln. Rothschild war gekränkt, sah ihn wütend an und sagte: Würde ich Sie nicht wegen Ihres Talents achten, wären Sie schon längst aus dem Fenster geflogen. Darauf weinte er. Bronze wurde deshalb nicht oft eingeladen, sondern nur im äußersten Notfall, wenn einer der Juden fehlte. Jakob war niemals guter Laune, weil er ständig furchtbare Verluste hinnehmen musste. An Sonn- und Feiertagen zu arbeiten war zum Beispiel eine Sünde. Am Montag war ein schwieriger Tag. Und so kam er im Jahr an die 200 Tage zusammen, an denen er notgedrungen mit den Händen im Schoß dasitzen musste. Und was für ein Verlust war das? Feierte jemand in der Stadt seine Hochzeit ohne Musik? Oder wurde Jakob von Zachkes nicht eingeladen? So war das ebenfalls ein Verlust. Der Polizeiinspektor war 2 Jahre krank und siechte dahin, und Jakob wartete ungeduldig auf seinen Tod. Aber der Inspektor fuhr zur Behandlung in die Gouvernementsstadt und starb dort auch. Das war schon ein Verlust von mindestens 10 Rubel, denn man hätte doch einen teuren Sarg mit Glanzbrokat machen müssen. Die Gedanken an die Verluste quälten Jakob besonders nachts. Er legte die Geige neben sich aufs Bett, und wenn ihm allerlei Unsinn durch den Kopf ging, strich er über die Saiten. Die Geige gab im Dunkeln einen Ton von sich, und ihm wurde leichter ums Herz. Am 6. Mai vergangenen Jahres wurde Martha plötzlich krank. Die alte Frau atmete schwer, trank viel Wasser und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Trotzdem heizte sie am Morgen selbst den Ofen an und holte Wasser. Gegen Abend legte sie sich hin. Jakob spielte den ganzen Tag Geige. Als es völlig dunkel geworden war, nahm er das Büchlein, in das er jeden Tag seine Verluste eintrug, und begann aus Langeweile die Bilanz des Jahres zu ziehen. Er kam auf über 1.000 Rubel. Das erschütterte ihn so, dass er das Rechenbrett auf den Fußboden schleuderte und mit den Füßen stampfte. Dann hob er das Rechenbrett auf, klapperte wieder lange damit und seufzte tief und angestrengt. Sein Gesicht war puterrot und nass von Schweiß. Er dachte daran, dass ihm die verlorenen 1.000 Rubel, hätte er sie auf die Bank legen können, jährlich mindestens 40 Rubel Zinsen eingebracht hätten. Das heißt, auch diese 40 Rubel waren als Verlust zu buchen. Kurz und gut, wie er sich drehte und wendete, überall gab es nur Verluste, nichts als Verluste. »Jakob«, rief Martha plötzlich, »ich sterbe.« Er blickte sich nach seiner Frau um. Ihr Gesicht war rosarot vom Fieber, ungewöhnlich hell und heiter. Bronze, der gewohnt war, ihr Gesicht immer bleich, ängstlich und unglücklich zu sehen, geriet nun in Verwirrung. Es sah ganz so aus, als wollte sie tatsächlich sterben und als wäre sie froh, endlich aus dieser Hütte, von den Särgen und von Jakob für immer fortgehen zu können. Sie blickte zur Decke und bewegte die Lippen, und ihr Gesichtsausdruck war so glückselig, als sähe sie den Tod, ihren Erlöser, und flüsterte mit ihm. Es dämmerte bereits. Durchs Fenster konnte man sehen, wie das Morgenrot aufglühte. Als Jakob die Alte anschaute, musste er daran denken, dass er sie wohl das ganze Leben nicht ein einziges Mal liebkost oder bedauert hatte und nie darauf gekommen war, ihr ein Tüchlein zu kaufen oder ihr von einer Hochzeit etwas Süßes mitzubringen. Er hatte sie immer nur angeschrien, über seine Verluste geschimpft und sich mit den Fäusten auf sie gestürzt. Geschlagen hatte er sie freilich nie, wohl aber eingeschüchtert. Und sie war jedes Mal vor Schreck ganz starr gewesen. Ja, er hatte ihr nicht einmal erlaubt, Tee zu trinken, weil die Ausgaben ohnehin schon hoch genug waren. Und so trank sie nur heißes Wasser. Da begriff er, weshalb ihr Gesicht jetzt einen so seltsamen, heiteren Ausdruck hatte. Und ihm wurde Angst. Als es Morgen war, lieh er sich von seinem Nachbarn ein Pferd und brachte Marfa ins Krankenhaus. Es waren nur wenige Patienten da, deshalb brauchte er nicht lange zu warten. Nur etwa 3 Stunden. Zu seiner großen Befriedigung wurden die Patienten diesmal nicht vom Arzt empfangen, der selbst krank war, sondern vom Heilgehilfen Maxim Nikolajitsch, einem alten Mann, von dem es in der ganzen Stadt hieß, er verstehe mehr als der Doktor, wenn er auch trinke und sich prügele. »Wir wünschen Gesundheit«, sagte Jakob, als er seine Frau in das Sprechzimmer führte. »Entschuldigen Sie, Maxim Nikolajitsch, dass wir Sie dauernd mit unseren nichtigen Angelegenheiten behelligen. Sehen Sie doch bitte selbst. Meine bessere Hälfte ist krank geworden. Meine Lebensgefährtin, wie man so sagt. Entschuldigen Sie den Ausdruck.« Der Heilgehilfe runzelte die Brauen, strich sich den Backenbart und musterte die alte Frau. Sie saß zusammengekauert auf einem Schemel, dürr, mit spitzer Nase und offenem Mund und sah im Profil wie ein Vogel aus, der trinken will. »Ja, so«, meinte der Heilgehilfe langsam und seufzte. »Influenza, vielleicht auch Fieber. In der Stadt geht jetzt Typhus um. Was ist dabei? Die gute Alte hat das Leben genossen. Gott sei Dank. Wie alt ist sie denn?« »Sie wird 70, Maxim Nikolajitsch.« »Na und? Die Alte hat ihr Leben genossen. Jetzt ist es nun soweit.« »Das haben Sie natürlich richtig zu bemerken geruht, Maxim Nikolajitsch«, erwiderte Jakob und lächelte höflich. »Und wir danken Ihnen herzlich für Ihre Freundlichkeit. Aber erlauben Sie den Ausdruck, jedes Tierchen hängt doch am Leben.« »Was nicht noch alles?« sagte Heilgehilfe in einem Ton, als hinge es von ihm ab, ob die alte Frau leben oder sterben werde. »Nun, mein Lieber, leg ihr kalte Kompressen auf den Kopf und gib mir 2 von diesen Pulvern am Tag. Und damit auf Wiedersehen. Bonjour!« An seiner Miene konnte Jakob erkennen, dass die Sache schlecht stand und keinerlei Pulver mehr helfen würden. Es war ihm jetzt klar, Marfa würde sehr bald sterben. Wenn nicht heute, dann morgen. Er zupfte den Heilgehilfen am Ärmel, zwinkerte mit einem Auge und sagte halblaut, »Man müsste ihr vielleicht Schröpfköpfe setzen, Maxim Nikolajitsch.« »Keine Zeit, mein Lieber, keine Zeit. Nimm deine Alte und geh mit Gott. Auf Wiedersehen.« »Seien Sie doch so gut«, bettelte Jakob. »Sie blieben doch selbst zu wissen, Pulver und Tropfen wären gut, wenn ihr, sagen wir mal, der Bauch wehtäte oder irgendein Eingeweide. Aber sie hat doch eine Erkältung. Bei einer Erkältung ist das erste Blut abziehen, Maxim Nikolaitsch. Der Heilgehilfe hatte bereits den nächsten Patienten aufgerufen. Und eine Bauersfrau mit einem Jungen betrat das Sprechzimmer. »Geh schon, geh«, sagte er zu Jakob, die Stirn runzelt. »Du brauchst mir nichts zu erzählen. In diesem Fall setzen Sie ihr wenigstens Blutegel an. Wir werden ewig zu Gott für Sie beten.« Der Heilgehilfe brauste auf und schrie, »Red du noch viel, du Holzkopf!« Jakob geriet ebenfalls in Wut und wurde ganz rot. Aber er sagte kein Wort, sondern nahm Marfa bei der Hand und führte sie aus dem Sprechzimmer. Erst als sie wieder auf den Wagen stiegen, blickte er streng und spöttisch zum Krankenhaus hin und sagte, »Da hat man die richtigen Künstler hierher gesteckt. Einem Reichen setzt ihr bestimmt Schröpfköpfe. Aber für einen armen Menschen ist schon ein Blutegel zu schade, ihr Halsabschneider!« Als sie zu Hause anlangten und Marfa wieder in die Hütte kam, blieb sie wohl 10 Minuten lang stehen und hielt sich am Ofen fest. Sie glaubte, wenn sie sich hinlegte, würde Jakob von Verlusten reden und mit ihr schimpfen, dass sie nur immer da liege und nicht arbeiten wolle. Jakob sah sie missmutig an und dachte daran, dass morgen der Tag Johannes, des Almosenspenders, sei. Übermorgen der Tag Nikolaus, des Wundertäters. Dann Sonntag und dann Montag, der schwierige Tag. 4 Tage würde man nicht arbeiten können und Martha würde sicher an einem dieser Tage sterben. Das bedeutete, man musste noch heute einen Sarg machen. Er nahm seine eiserne Elle, trat zu der Alten und nahm bei ihr Maß. Darauf legte sie sich hin, er aber bekreuzigte sich und machte sich daran, einen Sarg zu zimmern. Als die Arbeit beendet war, setzte Bronze seine Brille auf und schrieb in sein Büchlein: »Ein Sarg für Marfa Iwanowna, 2 Rubel 40 Kopeken.« Und seufzte. Die alte Frau lag die ganze Zeit über schweigend und mit geschlossenen Augen da. Am Abend aber, als es schon dunkelte, rief sie plötzlich ihren Mann. »Weißt du noch, Jakob?« fragte sie und sah ihn heiter an. »Weißt du noch, wie uns Gott vor 50 Jahren ein Kindchen mit blonden Locken schenkte? Wir beide saßen damals immerzu am Flüsschen und sangen Lieder unter der Weide.« Und bitter lächelnd fügte sie hinzu, »Gestorben ist das Mädelchen.« Jakob strengte sein Gedächtnis an, aber er konnte sich weder an das Kindchen noch an die Weide erinnern. »Das bildest du dir nur ein«, sagte er. Der Priester kam, um ihr das letzte Abendmahl zu reichen und die letzte Ölung vorzunehmen. Danach begann Marfa etwas Unverständliches zu murmeln und gegen Morgen verschied sie. Alte Frauen aus der Nachbarschaft wuschen sie, kleideten sie an und legten sie in den Sarg. Um nicht unnötig für den Küster bezahlen zu müssen, las Jakob die Psalmen selbst. Und für das Grab nahm er nichts von ihm, weil der Friedhofswächter sein Gevatter war. 4 Bauern trugen den Sarg zum Friedhof, aber nicht gegen Bezahlung, sondern aus Achtung. Hinter dem Sarg gingen alte Leute, Bettler und 2 Gottesnarren. Die Leute, die ihnen begegneten, bekreuzigten sich ehrfürchtig. Jakob war sehr zufrieden. Alles war so fein und so anständig und dabei so billig und für niemanden kränkend. Als er zum letzten Mal von Marfa Abschied nahm, berührte er mit der Hand den Sarg und dachte, gute Arbeit. Auf dem Heimweg vom Friedhof aber übermannte ihn große Schwermut. Er fühlte sich nicht recht wohl. Sein Atem war heiß und ging schwer. Er konnte die Beine kaum heben und hatte großes Verlangen zu trinken. Ihm ging so allerhand durch den Kopf. Er musste wieder daran denken, dass er in seinem ganzen Leben kein einziges Mal Marfa bedauert oder liebkost hatte. Die 52 Jahre, die sie zusammen in einer Hütte gelebt hatten, waren lang. Sehr lang gewesen. Aber irgendwie hatte es sich ergeben, dass er die ganze Zeit über kein einziges Mal an sie gedacht und sie überhaupt nicht beachtet hatte, als sei sie eine Katze oder ein Hund. Dabei hatte sie doch jeden Tag den Ofen geheizt, gekocht und gebacken, Wasser geholt, mit ihm in einem Bett geschlafen und jedes Mal, wenn er betrunken von einer Hochzeit zurückkehrte, hatte sie andächtig seine Geige an die Wand gehängt und ihn schlafen gelegt. Und das alles schweigend, mit schüchterner, besorgter Miene. Jakob entgegen kam Rothschild. Er lächelte und grüßte. »Ich suche Sie gerade, mein Bester«, sagte er. »Moisej Iljitsch lässt Sie grüßen und hat befohlen, dass Sie sofort zu ihm kommen.« Jakob hatte keine Lust. Er hätte am liebsten geweint. »Lass mich in Ruhe«, erwiderte er und ging weiter. »Wie ist das möglich?« sagte Rothschild aufgeregt und lief vor ihm her. »Moisej Iljitsch wird beleidigt sein. Er hat doch befohlen, sofort!« Jakob war es widerlich, wie der Jude keuchte und blinzelte. Und dass er so viele rötliche Sommersprossen hatte. Sein grüner Überrock und den dunklen Flicken und überhaupt seine ganze gebrechliche, schwächliche Gestalt ekelten ihn an. »Was willst du von mir, du Knoblauch?« schrie Jakob. »Bleib mir vom Leibe!« Der Jude geriet in Zorn und schrie ebenfalls. »Wollen Sie sein still, bitte, sonst fliegen Sie über den Zaun!« »Geh mir aus den Augen«, heulte Jakob und stürzte sich mit geballten Fäusten auf ihn. »Es ist ja nicht auszuhalten mit euch Gesinden.« Rothschild erstarrte vor Schreck. Er hockte sich hin und schwenkte die Arme über den Kopf, als wolle er sich vor den Schlägen schützen. Dann sprang er auf und rannte weg, so schnell er konnte. Er hüpfte beim Laufen und fuchtelte mit den Armen, und man konnte sehen, wie sich sein langer, hagerer Rücken krümmte. Die Straßenjungen freuten sich über den Vorfall und rannten mit dem Ruf »Jude, Jude« hinter ihm her. Auch die Hunde riefen ihm bellend nach. Jemand lachte. Dann ertönte ein Pfiff und die Hunde bellten noch lauter und einmütiger. Darauf musste ein Hund Rothschild gebissen haben, denn man hörte einen verzweifelten, jammervollen Schrei. Jakob schlenderte über den Weideplatz, dann am Rand der Stadt entlang, immer der Nase nach, und die Straßenjungen riefen, »Bronze kommt, Bronze kommt!« Da war auch der Fluss. Schnepfen strichen Pfeifen darüber hin und Enten schnatterten. Die Sonne brannte und das Wasser glitzerte so, dass beim Hinschauen die Augen schmerzten. Jakob wanderte am Ufer einem Pfad entlang, sah eine korpulente, rotwangige Dame aus der Badeanstalt kommen und dachte, »Du Otter!« Unweit der Badeanstalt waren Jungen dabei, mit Fleisch Krebse zu fangen. Als sie Jakob erblickten, riefen sie gehässig, Bronze, Bronze. Da war auch der alte, breite Weidenbaum mit der riesigen Höhlung und den Krähennestern in der Krone. Und plötzlich tauchten vor Jakobs Augen, wie lebendig das Kindchen mit den blonden Locken und auch die Weide auf, von der Marfa gesprochen hatte. Ja, das war dieselbe Weide, grün, still, traurig. Wie alt sie geworden war, die Ärmste. Er setzte sich unter dem Baum und hing seinen Erinnerungen nach. Auf dem jenseitigen Ufer, wo jetzt die überschwemmte Wiese war, stand damals ein großer Birkenhain. Und drüben auf dem kahlen Berg, am Horizont, erhob sich damals ein dunkler, uralter Kiefernwald. Und auf dem Fluss schwammen Kähne. Jetzt aber war alles glatt und eben. Und auf dem anderen Ufer stand nur noch eine kleine Birke, schlank und rank wie ein junges Mädchen. Auf dem Fluss gab es nur Enten und Gänse, und nichts erinnerte mehr daran, dass hier einmal Kähne gefahren waren. Es kam ihm so vor, als seien es gegenüber früher auch weniger Gänse geworden. Jakob schloss die Augen, und in seiner Fantasie zogen gewaltige Schwärme von weißen Wildgänsen vorbei. Er konnte nicht begreifen, wie es gekommen war, dass er in den letzten 40 oder 50 Jahren seines Lebens kein einziges Mal am Fluss gewesen war. Und wenn vielleicht doch, warum er ihn nicht beachtet hatte. Der Fluss war doch ganz ordentlich und gar nicht so klein. Man könnte Fische fangen und sie an Krämer, Beamte oder ein Buffetier auf dem Bahnhof verkaufen und dann das Geld auf die Bank tragen. Man könnte in einem Boot von Gutshof zu Gutshof fahren und Geige spielen. Und Leute jeden Standes würden ihm Geld dafür zahlen. Man könnte auch versuchen, wieder Kähne schwimmen zu lassen. Das wäre besser, als Särge zu zimmern. Schließlich könnte man auch Gänse aufziehen, sie schlachten und im Winter nach Moskau schicken. Allein schon die Daunen würden wohl an die 10 Rubel einbringen. Er aber hatte es versäumt und nichts dergleichen getan. Was für Verluste! Oh, was für Verluste! Und wenn man alles zusammennehme, den Fischfang, das Geigenspiel, die Bootsfahrten und das Schlachten der Gänse, was für ein Kapital hätte das gegeben? Doch nicht einmal im Traum gab es etwas von alledem. Das Leben floss nutzlos dahin, ohne jegliches Vergnügen, sinnlos war es vertan, für nichts und wieder nichts. Für die Zukunft blieb nichts mehr zu hoffen. Und blickte man zurück, dann gab es nichts als Verluste. So furchtbare Verluste, dass einem schauderte. Warum konnte der Mensch nicht so leben, dass diese Verluste nicht entstanden? Er fragte sich, weshalb man den Birkenhain und den Kieferwald abgeholzt hatte. Weshalb war die Viehweide leer? Warum taten die Menschen immer gerade nicht das, was nötig war? Warum hatte Jakob sein ganzes Leben lang geschimpft, gebrüllt, mit den Fäusten gedroht, seine Frau gekränkt? Und, so musste man fragen, warum hatte er vorhin erst den Juden erschreckt und beleidigt? Was für Verluste ergab das? Was für schreckliche Verluste? Gäbe es nicht so viel Hass und Bosheit, die Menschen hätten gewaltigen Nutzen voneinander. Am Abend und in der Nacht erschienen ihnen das Kindchen, der Weidenbaum, Fische, geschlachtete Gänse und Marfa, die im Profil wie ein Vogel aussah, der trinken will. Das blasse, klägliche Gesicht Rothschilds und irgendwelche Fratzen näherten sich ihm von allen Seiten und murmelten etwas von Verlusten. Er wälzte sich von einer Seite auf die andere und stand an die fünfmal auf, um ein wenig Geige zu spielen. Am nächsten Morgen erhob er sich nur mit großer Mühe und ging zum Krankenhaus. Derselbe Maxim Nikolaitsch verordnete ihm kalte Kompressen und gab ihm Pulver. Und seinem Gesicht und seinem Tonfall konnte Jakow entnehmen, dass es schlecht um ihn stand und dass keinerlei Pulver mehr helfen würde. Als er dann nach Hause ging, überlegte er sich, dass man vom Tod eigentlich nur Nutzen hatte. Man brauchte weder zu essen noch zu trinken. Man brauchte keine Steuern zu zahlen und nicht die Leute zu kränken. Und da der Mensch nicht ein Jahr, sondern Hunderte, ja Tausende von Jahren im Grabe liegt, war der Nutzen, wenn man alles zusammenrechnete, gewaltig. Vom Leben hatte der Mensch Verluste, vom Tod hatte er Nutzen. Diese Überlegung war natürlich richtig, trotzdem aber kränkend und bitter. Wozu war es auf Erden so sonderbar eingerichtet, dass das Leben, das dem Menschen nur ein einziges Mal gegeben war, ohne Nutzen vorüberging? Es tat ihm also nicht leid, dass er sterben musste. Kaum aber erblickte er daheim seine Geige, da krampfte sich sein Herz zusammen und jetzt tat es ihm leid. Die Geige konnte er nicht mit ins Grab nehmen. Nun würde sie verwaist zurückbleiben und mit ihr würde das gleiche geschehen wie mit dem Birkenhain und dem Kiefernwald. Alles auf Erden ging zugrunde und auch in Zukunft würde es zugrunde gehen. Jakow trat hinaus und setzte sich auf die Schwelle seiner Hütte, die Geige an die Brust gedrückt. Er dachte an sein sinnloses, an Verlusten reichen Leben und fing an zu spielen, ohne zu wissen was. Aber es klang traurig und rührend und Tränen liefen ihm über die Wangen. Und je mehr er überlegte, desto trauriger sang die Geige. Die Klinke knarrte ein- oder zweimal und in der Gartenpforte erschien Rothschild. Kühn ging er über den halben Hof, aber als er Jakow erblickte, blieb er plötzlich stehen, krümmte sich ganz zusammen und machte wohl aus Angst mit den Händen Zeichen, als wolle er mit den Fingern anzeigen, wie spät es sei. »Tritt näher, sei unbesorgt«, sagte Jakow freundlich und winkte ihn zu sich. »Tritt näher!« Mit ungläubigem, furchtsamem Gesicht näherte sich Rothschild und blieb drei Schritt von ihm entfernt stehen. »O je, seien Sie so lieb! Schlagen Sie mich nicht!« sagte er und machte eine Verbeugung. »Moissej Iljitsch hat mich nochmal geschickt.« »Hab keine Angst«, hat er gesagt. »Geh noch mal zu Jakow und sag ihm, hat er gesagt, dass es ohne ihn nicht geht.« »Mittwoch ist eine Hochzeit.« »Jawohl, Herr Sapovlanow verheiratet seine Tochter mit einem guten Mann. Und es wird eine reiche Hochzeit sein. Hoho«, setzte der Jude hinzu und zwinkerte mit einem Auge. »Ich kann nicht«, murmelte Jakow schwer atmend. »Bin krank geworden, Bruder.« Wieder fing er an zu spielen und Tränen tropften auf die Geige. Rothschild lauschte aufmerksam. Er stand seitlich von ihm, die Arme auf der Brust gekreuzt. Der erschreckte, misstrauische Gesichtsausdruck wich allmählich einem traurigen, leidvollen. Er rollte mit den Augen, als durchlebe er quälendes Entzücken und murmelte: Ach! Langsam liefen die Tränen über sein Gesicht und tropften auf seinen grünen Überrock. Darauf lag Jakob den ganzen Tag danieder und grämte sich. Als am Abend der Priester ihn bei der Beichte fragte, ob er nicht an eine besondere Sünde denke, da fiel ihm, während er sein schwach gewordenes Gedächtnis anstrengte, Marthas unglückliches Gesicht und der verzweifelte Schrei des Juden ein, den ein Hund gebissen hatte. Und er flüsterte, kaum hörbar: Die Geige geben Sie Rothschild. Gut, antwortete der Priester. Und nun fragen sich alle in der Stadt: Woher hat der Rothschild so eine schöne Geige? Hat er sie gekauft oder gestohlen? Oder hat man sie ihm vielleicht als Pfand überlassen? Das Flötenspiel hat er längst aufgegeben. Er spielt nur noch auf der Geige. Er entlockt ihr so klagende Töne wie vor dem der Flöte. Wenn er aber das zu wiederholen versucht, was Jakob gespielt hat, als er auf der Schwelle saß, dann klingt es so verzagt und traurig, dass die Zuhörer weinen. Und er selbst rollt zum Schluss mit den Augen und sagt: Ach! Und diese neue Melodie hat in der Stadt einen solchen Anklang gefunden, dass Rothschild ununterbrochen von Kaufleuten und Beamten eingeladen wird, die sie sich wohl 10-mal vorspielen lassen. Schlafen, nur schlafen. Es ist Nacht. Warka, ein Kindermädchen von 13 Jahren, schaukelt die Wiege, in der das Kind liegt, und summt dazu kaum hörbar vor sich hin:
Eier, Popeier, ich sing dir ein Lied.
Vor dem Heiligenbild brennt ein grünes Lämpchen. Durch das ganze Zimmer spannt sich von einer Ecke bis zur anderen eine Leine, an der Windel und große schwarze Beinkleider hängen. Von dem Lämpchen fällt ein großer grüner Lichtfleck auf die Zimmerdecke. Die Windel und die Beinkleider werfen auf den Ofen, auf die Wiege und auf Warka lange Schatten. Wenn das Lämpchen zu flackern beginnt, werden Fleck und Schatten lebendig, als bewege sie der Wind. Die Luft ist stickig und es riecht nach Kohlsuppe und Schuhwerk. Das Kind weint. Es ist vom Weinen schon längst heiser und erschöpft, aber es schreit noch immer und man weiß nicht, wann es aufhören wird. Warka aber möchte schlafen. Die Augen fallen ihr zu. Der Kopf wird schwer, der Hals tut ihr weh. Sie kann weder die Lider noch die Lippen bewegen und es kommt ihr vor, als sei ihr Gesicht ausgetrocknet und erstarrt, als sei ihr Kopf so klein geworden wie ein Stecknadelkopf.
Eier, Popeia, ich koch dir im Brei,
summt sie vor sich hin. Im Ofen zirpt ein Heimchen. Im Nebenzimmer, hinter der Tür, schnarchen der Hausherr und der Geselle Afanasich. Die Wiege knarrt kläglich. Warka summt vor sich hin. Das alles fließt zusammen in eine nächtliche, einschläfernde Musik, wie man sie so gern hört, wenn man sich ins Bett legt. Jetzt aber reizt diese Musik und quält nur, weil sie einschläfernd wirkt. Und Warka darf noch nicht schlafen. Wenn sie, was Gott verhüten möge, einschlafen sollte, werden die Wirtsleute sie prügeln. Das Lämpchen flackert, der grüne Fleck und die Schatten geraten in Bewegung, schleichen sich in Warkas halb geöffnete, unbewegliche Augen und werden in ihrem halb einschlummernden Hirn zu nebelhaften Traumgebilden. Sie sieht dunkle Wolken, die am Himmel hintereinander herjagen und wie ein Kind schreien. Da aber kommt Wind auf, die Wolken sind verschwunden und Warka sieht eine breite, schlammbedeckte Landstraße vor sich. Auf der Straße ziehen Fuhrwerke, schleppen sich Menschen mit Rucksäcken, Schatten eilen vor und zurück. Zu beiden Seiten sieht man durch den kalten, rauen Nebel Wälder. Mit einem Mal fallen die Menschen mit den Rucksäcken und den Schatten auf die Erde in den Schlamm. Wozu das? Fragt sich Warka. Schlafen, schlafen, antwortet man ihr. Und sie schlafen fest ein und schlummern selig, und auf den Telegraphendrähten sitzen Krähen und Elstern. Sie schreien wie ein Kind und bemühen sich, die Schlafenden zu wecken.
Eia, Popeia, ich sing dir ein Lied,
summt Warka vor sich hin und sieht sich nun schon in einer stickigen, dunklen Bauernhütte. Auf dem Fußboden wälzt sich ihr verstorbener Vater Efim Stepanow. Sie kann ihn nicht sehen, aber sie hört, wie er sich vor Schmerz auf dem Fußboden hin und her wirft und dabei stöhnt. Ihm ist, wie er sagt, der Bruch rausgetreten. Die Schmerzen sind so groß, dass er kein einziges Wort sprechen kann. Er zieht nur die Luft ein und klappert mit den Zähnen. Das klingt wie ein Trommelwirbel. Pelageia, die Mutter, ist in das Gutshaus zu den Herrschaften gelaufen, um ihnen zu sagen, Efim liege im Sterben. Sie ist schon einige Zeit fort und müsste längst wieder zurück sein. Warka liegt auf dem Ofen, sie kann nicht schlafen und horcht auf das Bu-Bu-Bu-Bu-Bu des Vaters. Da aber hört man, wie ein Wagen vor der Hütte vorfährt. Die Herrschaften haben den jungen Arzt aus der Stadt geschickt, der gerade bei ihnen zu Besuch weilt. Der Doktor tritt in die Hütte, man kann ihn in der Dunkelheit nicht sehen, aber man hört, wie er hustet und die Tür zuschlägt. »Macht Licht!« sagt er.
»Bum, bum, 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 bum«,
antwortet Efim. Pelageia stürzt zum Hof und beginnt die Scherbe mit den Streichhölzern zu suchen. Eine Minute vergeht in Schweigen. Der Arzt kramt in seinen Taschen und zündet ein eigenes Streichholz an. »Gleich, Väterchen, gleich«, sagt Pelageia, stürzt aus der Hütte und kehrt wenig später mit einem Kerzenstummel zurück. Efim hat rosige Wangen, seine Augen glänzen und sein Blick ist seltsam durchdringend, als sehe Efim durch die Hütte und den Arzt hindurch.
»Nun, was ist los? Was hast du dir da ausgedacht?« sagte der Arzt und beugt sich über ihn. »Sieh mal an, hast du das schon lange?«
»Was denn? Zeit zu sterben ist, euer Wohlgeboren. Es geht bald zu Ende mit mir.«
»Red keinen Unsinn. Wir bringen dich schon wieder auf die Beine.«
»Wie es beliebt, euer Wohlgeboren. Danke, ergebens. Ich weiß aber, wenn der Tod gekommen ist, da ist eben nichts zu machen.«
Etwa eine Viertelstunde lang befasst sich der Doktor mit Efim, dann erhebt er sich und sagt, »Da kann ich nicht helfen. Du musst ins Krankenhaus und dich dort operieren lassen. Fahr aber gleich los. Du musst unbedingt hinfahren. Es ist schon ein bisschen spät. Im Krankenhaus schlafen sie schon alle. Aber das macht nichts. Ich gebe dir einen Zettel mit. Hörst du? Väterchen, womit soll er denn fahren? Fragt Pelageia. Wir haben kein Pferd. Macht nichts, ich werde die Herrschaften bitten, sie geben dir ein Pferd. Der Arzt geht, die Kerze verlischt und wieder hört man wum, 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 wum. Nach einer halben Stunde kommt jemand zur Hütte gefahren. Die Herrschaften haben einen kleinen Wagen geschickt, um Effen ins Krankenhaus zu bringen. Der macht sich fertig und fährt los. Nun aber bricht ein schöner, klarer Morgen an. Pelageia ist nicht zu Hause. Sie ist ins Krankenhaus gegangen, um dort zu erfahren, was mit Effem los ist. Irgendwo weint ein Kind und Warka hört, wie jemand mit ihrer Stimme singt.
Eia, Popeia, ich sing dir ein Lied.
Pelageia kehrt zurück. Sie bekreuzigt sich und flüstert.
In der Nacht haben sie ihn eingerenkt und gegen Morgen hat er seinen Geist aufgegeben. Gott schenke ihm das Himmelreich und die ewige Ruhe. Sie sagen, wir haben ihn zu spät gebracht, hätten früher kommen sollen.
Warka geht in den Wald und weint dort. Aber plötzlich schlägt sie jemand mit solcher Gewalt in den Nacken, dass sie mit der Stirn an eine Birke schlägt. Sie öffnet die Augen und sieht vor sich den Hausherrn, den Schuster.
Was soll das heißen, du Luder? Sagt er, das Kind weint und du schläfst?
Er zerrt sie schmerzhaft am Ohr, aber sie schüttelt den Kopf, schaukelt die Wiege und summt ihr Lied. Der grüne Fleck und die Schatten der Beinkleider und Windeln schwanken, blinzen ihr zu und bemächtigen sich abermals ihres Gehirns. Wieder sieht sie die mit Schlamm bedeckte Landstraße. Die Menschen mit den Rucksäcken und die Schatten haben sich hingelegt und schlafen fest. Als Warka sie ansieht, verspürt sie den leidenschaftlichen Wunsch zu schlafen. Mit Wonne würde sie sich hinlegen, aber Mutter Pelageia geht neben ihr und treibt sie weiter. Sie eilen beide in die Stadt, um Arbeit zu suchen.
Ein Almosen um Christi willen, bittet die Mutter die Vorübergehenden. Erweisen Sie göttliche Barmherzigkeit, liebe Leute.
Gib das Kind her, antwortet ihr eine bekannte Stimme. Gib das Kind her, wiederholt dieselbe Stimme, aber bereits ärgerlich und schneidend. Du schläfst, du niederträchtiges Ding.
Warka springt auf, sieht sich um und begreift, was los ist. Keine Landstraße, keine Pelageia, keine Vorübergehenden sind da. Mitten im Zimmer steht allein die Hausfrau, die gekommen ist, ihr Kind zu stillen. Während die dicke, breitschultrige Frau das Kind stillt und beruhigt, steht Warka da, sieht zu und wartet, bis sie fertig ist. Hinter den Fenstern blaut schon der Himmel. Die Schatten und der grüne Fleck an der Decke sind merklich blasser geworden. Bald ist der Morgen da. Nimm, sagt die Hausfrau und knöpft sich auf der Brust das Hemd zu. Es weint. Man wird es wohl behext haben. Warka nimmt das Kind, legt es in die Wiege und schaukelt es wieder. Der grüne Fleck und die Schatten verschwinden allmählich und schon ist niemand mehr da, der sich in ihren Kopf schleichen und ihr Hirn benebeln kann. Aber schlafen möchte sie nach wie vor, schrecklich gern schlafen. Warka legt ihren Kopf auf den Rand der Wiege und schaukelt mit dem ganzen Körper, um das Schlafbedürfnis zu unterdrücken. Aber die Augen fallen ihr trotzdem zu und der Kopf wird schwer.
Warka, heiz den Ofen, ruft der Hausherr hinter der Tür. Es ist also schon Zeit aufzustehen und an die Arbeit zu gehen. Warka verlässt die Wiege und läuft in die Scheune nach Holz. Sie freut sich. Beim Laufen und Gehen ist der Wunsch zu schlafen nicht mehr so stark wie im Sitzen. Sie bringt das Holz, heizt den Ofen und spürt, wie sich ihr erstarrtes Gesicht entspannt und wie die Gedanken klar werden. Warka, setz den Samovar auf, schreit die Hausfrau. Warka macht Späne und sie hat sie kaum anzünden und in den Samovar stecken können, als ein neuer Befehl ertönt. Warka, putz dem Herrn die Galoschen! Sie setzt sich auf den Fußboden, putzt die Galoschen und denkt, wie schön es sein müsste, den Kopf in eine große, tiefe Galosche zu stecken und ein wenig darin zu schlummern. Und auf einmal wird die Galosche größer, schwillt an und füllt schon die ganze Stube aus. Warka lässt die Bürste fallen, schüttelt aber sogleich den Kopf, reißt die Augen auf und bemüht sich, so zu gucken, dass die Gegenstände nicht wachsen und nicht vor ihren Augen tanzen. Warka, wisch draußen die Treppe, sonst muss man sich vor den Kunden schämen. Warka wischt die Treppe, räumt die Zimmer auf, heizt noch den anderen Ofen und läuft in den Laden. Es gibt viel Arbeit, sie hat keine freie Minute. Nichts aber ist so schwer, wie am Küchentisch auf einem Fleck zu stehen und Kartoffeln zu schälen. Der Kopf will auf den Tisch sinken, die Kartoffeln verschwimmen vor den Augen, das Messer fällt aus der Hand. Und neben ihr läuft, die Ärmel hochgekrempelt, die dicke, zornige Hausfrau hin und her und spricht so laut, dass es in den Ohren dröhnt. Ebenso qualvoll ist es, beim Mittagessen zu bedienen, Wäsche zu waschen, zu nähen. Es gibt Augenblicke, da möchte sie, wo sie geht und steht, sich auf den Fußboden legen und schlafen. Der Tag geht vorbei, als Warka sieht, wie es in den Fenstern dunkel wird. Presst sie ihre erstarrenden Schläfen, lächelt und weiß selbst nicht, worüber sie sich freut. Die Abenddämmerung liebkost ihre zufallenden Augen und verspricht baldigen tiefen Schlaf. Am Abend bekommen die Wirtsleute Gäste. Warka, stell den Samovar auf, schreit die Hausfrau. Der Samovar der Wirtsleute ist klein, und bis die Gäste genug Tee haben, muss sie ihn 5-mal heiß machen. Nach dem Tee steht Warka eine ganze Stunde auf einen Fleck, schaut die Gäste an und erwartet Aufträge. Warka, lauf und hol 3 Flaschen Bier. Sie reißt sich los und bemüht sich, möglichst schnell zu laufen, um den Schlaf zu verscheuchen. Warka, hol Wodka. Warka, wo ist der Korkenzieher? Warka, mach den Hering sauber. Aber da sind die Gäste endlich weg. Die Lichter verlöschen, die Wirtsleute legen sich schlafen. Warka, wiege das Kind, lautet der letzte Befehl. Im Ofen zirpt ein Heimchen. Der grüne Fleck an der Decke und die Schatten der Beinkleider und die Windeln schleichen sich wieder in Warkas halb geöffnete Augen, blinzeln ihr zu und benebeln ihr Hirn.
Eia, Popeia, summt sie, ich sing dir ein Lied.
Das Kind schreit und ist vom Schreien schon ganz erschöpft. Warka erblickt wieder die schmutzige Landstraße, die Menschen mit den Rucksäcken, Pelageia, Vater Effen. Sie versteht und erfasst alles. Nur eins kann sie im Halbschlaf nicht begreifen, was das für eine Kraft ist, die sie an Händen und Füßen fesselt, bedrückt und am Leben hindert. Sie schaut sich um und sucht diese Kraft, um sich von ihr zu befreien. Aber sie kann sie nicht finden. Schließlich spannt sie, schon ganz erschöpft, alle ihre Kräfte und Sinne an, schaut nach oben auf den flimmernden Fleck und als sie angestrengt auf das Schreien horcht, findet sie den Feind, der sie am Leben hindert. Dieser Feind ist das Kind. Sie lacht. Sie wundert sich, warum sie eine so einfache Sache nicht eher begriffen hat. Der grüne Fleck, die Schatten und das Heimchen, so meint sie, lachen und wundern sich ebenfalls. Die Wahnvorstellung beginnt sich Warkas zu bemächtigen. Sie steht von ihrem Schemel auf und wandert mit breitem Lächeln und ohne mit der Wimper zu zucken durch die Stube. Sie fühlt sich wohl und es prickelt sie bei dem Gedanken, dass sie sich gleich von dem Kind befreien wird, durch das sie an Händen und Füßen gefesselt ist. Das Kind töten und dann schlafen, schlafen, schlafen. Lächelnd, dem grünen Fleck zublinzelnd und ihm mit den Fingern drohend, schleicht sich Warka zu der Wiege und beugt sich über das Kind. Nachdem sie es erwürgt hat, legt sie sich schnell auf den Fußboden, lacht vor Freude, dass sie nun schlafen kann, und schon nach wenigen Augenblicken schläft sie fest wie eine Tote. Anton Tschechow, Der Rächer. Fedor Fedorowitsch Tsigajew stand, nachdem er seine Frau auf frischer Tat ertappt hatte, in der Waffenhandlung von Schmucks und Co. und suchte nach einem passenden Revolver. Sein Gesicht drückte Zorn, Trauer und unwiderrufliche Entschlossenheit aus. »Ich weiß, was ich zu tun habe«, dachte er. »Die Grundlagen der Familie sind erschüttert. Die Ehre ist in den Schmutz getreten. Das Laster triumphiert. Ich, der Bürger und ehrliche Mensch, muss nun als Rächer auftreten. Zuerst erschieße ich sie und ihren Liebhaber, danach mich selbst.« Er hatte noch keinen Revolver ausgesucht und niemand erschossen. In seiner Fantasie sah er jedoch schon drei blutüberströmte Leichen, zertrümmerte Schädel, hervorquellende Gehirne, das Durcheinander, die Schar der Gaffer, die Obduktion. Mit der Schadenfreude des Gekränkten stellte er sich das Entsetzen der Verwandtschaft und den Todeskampf der Ehebrecherin vor. Und im Geiste las er schon die Leitartikel, die die Zersetzung der Familie brandmarkten. Der Verkäufer in der Waffenhandlung, ein kleines, bewegliches, französisch anmutendes Männlein, rundlich mit weißer Weste, legte die Revolver vor ihm hin, lächelte respektvoll, scharrte mit den Füßen und sagte: »Ich, Monsieur, würde Ihnen zu diesem wunderbaren Revolver Modell Smith und Wesson raten. Der letzte Schrei der Feuerwaffentechnik, dreifache Wirkung, mit Extraktor, die Schussweite beträgt 600 Schritt, von größter Treffsicherheit. Beachten Sie bitte die saubere Ausführung, Monsieur. Das allermodernste Modell, Monsieur. Wir verkaufen täglich ein rundes Dutzend. Gegen Räuber, Wölfe und Liebhaber. Sehr sichere, tolle Wirkung, große Schussweite. Erledigt Frau und Liebhaber mit einem Durchschuss. Für Selbstmörder, Monsieur, wüsste ich kein besseres Modell. Der Verkäufer spannte die Hähne und drückte sie ab, hauchte auf die Läufe, zielte und tat, als bliebe ihm vor lauter Begeisterung die Luft weg.
»Und wie ist der Preis?«
erkundigte sich Tsigajew. 45 Rubel, Monsieur.«
»Hm, das ist mir zu teuer.«
»In solchem Falle, Monsieur, kann ich Ihnen ein anderes, billigeres Modell anbieten. Hier, wenn Sie sich's ansehen wollen, wir haben eine riesige Auswahl in allen Preislagen. Zum Beispiel kostet dieser Revolver Modell Le Faucheux nur 18 Rubel. Doch ist...« Der Verkäufer verzog geringschätzig das Gesicht. »Doch ist dieses Modell bereits veraltet. Es wird zurzeit nur noch von Proletariern der Geistesarbeit und Psychopathinnen gekauft. Sich selbst oder seine Frau mit einem Le Faucheux zu erschießen, gilt heute als Zeichen vom schlechten Ton. Der gute Ton lässt nur Smith und Wesson gelten.«
»Ich habe weder die Absicht, mich zu erschießen, noch irgendjemand umzubringen«, log Tsigajew mit düsterem Gesicht. »Ich kaufe ihn nur fürs Landhaus, um die Diebe abzuschrecken.«
»Wozu Sie was kaufen, geht uns nichts an«, entgegnete lächelnd der Verkäufer und senkte bescheiden den Blick.
»Wenn wir immer den Gründen nachgehen wollten, Monsieur, könnten wir unseren Laden schließen.«
»Zum Abschrecken von Dieben, Monsieur, ist der Le Faucheux jedoch nicht geeignet, weil er einen nur schwachen, dumpfen Knall hervorbringt. Ich würde Ihnen stattdessen die gewöhnliche Zündkapselpistole Mortimer empfehlen, eine sogenannte Duellpistole.«
»Sollte ich ihn nicht zum Duell fordern?« schoss es Tsigajew durch den Kopf. »Doch nein, zu viel der Ehre. Solche Rindviecher schießt man einfach über den Haufen, wie einen Hund.«
Der Verkäufer drehte sich graziös hin und her, trippelte, lächelte, schwatzte und legte einen ganzen Haufen Revolver auf den Ladentisch. Am appetitlichsten und eindrucksvollsten sah der Smith und Wesson aus. Tsigajew nahm einen Revolver dieses Modells in die Hand, starrte ihn stumpfsinnig an und versank in Grübeleien.
»Ich mache es so«, fiel ihm ein. »Ich töte ihn und mich, sie aber lasse ich leben. Soll sie an den Gewissensbissen, an der Verachtung ihrer Umgebung zugrunde gehen. Das ist für eine nervöse Natur wie sie viel qualvoller als der Tod.« Und er stellte sich seine Beerdigung vor. Er, der Gekränkte, lag mit sanftem Lächeln im Sarg, während sie, bleich, von Gewissensbissen gepeinigt, wie Niobe hinter dem Sarg herging und nicht mehr wusste, wohin sie sich vor den verächtlichen Blicken verbergen sollte, die die empörte Menge ihr zuwarf.
»Ich sehe, Monsieur, der Smith und Wesson gefällt Ihnen«, unterbrach der Verkäufer seine Träumereien. »Wenn er Ihnen zu teuer ist, bitte sehr, lasse ich 5 Rubel nach. Im Übrigen haben wir auch noch andere preiswerte Modelle.« Das französisch anmutende Männlein wandte sich graziös um und holte noch ein weiteres Dutzend Revolverfutterale aus dem Regal heraus. »Hier, Monsieur, dieser kostet 30 Rubel. Das ist nicht teuer, zumal der Kurs stark gesunken ist und die Zollsätze sich stündlich erhöhen. Monsieur, ich schwöre Ihnen bei Gott, ich bin konservativer, aber auch ich beginne schon zu murren. Ich bitte Sie, Der Kurs und die Zölle haben bewirkt, dass nur noch reiche Leute anständige Waffen erwerben können. Den Armen bleiben nur noch die Waffen aus Tula oder Phosphorhölzer. Und Waffen aus Tula sind ein wahres Unglück. Man zielt mit einem Tulaer Revolver nach seiner Frau und trifft die eigene Schulter. Sigajew empfand es plötzlich als ärgerlich und bedauerlich, dass er schon tot sein und die Qualen der treulosen Gattin nicht sehen würde. Die Rache war nur süß, wenn man die Früchte sehen und greifen konnte. Was aber hatte er davon, wenn er tot im Sarg lag und nichts mehr von allem wusste? Ich mache es lieber so. Ich erschieße ihn, sie bleibt am Leben, während ich mich vorerst nicht umbringe, sondern verhaften lasse. Die Verhaftung hätte ein Gutes. Ich könnte während der Voruntersuchung die ganze Niedrigkeit ihres Benehmens vor den Behörden und der Gesellschaft aufdecken. Wenn ich mich töte, schiebt sie die ganze Schuld mit der ihr eigenen Verlogenheit und Schamlosigkeit vielleicht auf mich und die Gesellschaft rechtfertigt ihre Tat und lacht mich womöglich aus. Bleibe ich aber leben, dann... Er überlegte hin und her. Der Verkäufer breitete seine Ware vor ihm aus, hielt es für seine Pflicht, den Kunden zu unterhalten. Hier sind neue, englische Modelle, erst vor kurzem eingetreten, schwatzte er. Ich muss Ihnen aber gleich sagen, Monsieur, alle diese Modelle kommen mit den Smiths und Wesson nicht mit. Dieser Tage, Sie haben wahrscheinlich schon davon gelesen, kaufte ein Offizier einen Smith und Wesson bei uns. Er schoss damit auf den Liebhaber. Und was meinen Sie wohl, was die Kugel tat? Sie durchdrang den Liebhaber, durchschlug danach eine Bronzelampe, dann den Flügel, prallte vom Flügel ab, tötete ein Bologneser Hündchen und verletzte auch noch die Ehefrau. Ein glänzendes Ergebnis, das unserer Firma alle Ehre macht. Der Offizier ist inzwischen verhaftet worden. Er kommt natürlich vor Gericht und wird zur Zwangsarbeit verurteilt. Das Gericht steht stets auf Seiten des Liebhabers, weil nämlich der Richter und die Geschworenen, der Staatsanwalt und der Verteidiger selber mit fremden Frauen leben. Und es ist beruhigend für sie, wenn es in Russland einen Ehemann weniger gibt. Der Gesellschaft wäre es am liebsten, wenn die Regierung alle Ehemänner nach Sachalin verbannte. Der Verkäufer blickte sich um und flüsterte, »Und wer hat die Schuld, Monsieur? Die Regierung!« »Gewiss, wegen irgend so eines Schweines nach Sachalin zu gehen, ist auch nicht gerade vernünftig«, überlegte Sigajew. »Lass ich mich zur Zwangsarbeit verurteilen?« Dann erhält meine Frau die Möglichkeit, sich ein zweites Mal zu verheiraten und auch den zweiten Mann zu betrügen. Sie würde nur triumphieren. Es steht also so. Sie bleibt am Leben, mich selber töte ich nicht und ihn auch nicht. Ich muss mir etwas Vernünftigeres und Wirkungsvolleres ausdenken. Ich werde sie mit Verachtung strafen und einen skandalösen Ehescheidungsprozess anstrengen. Hier, Monsieur, ist noch ein neues Modell, sagte der Verkäufer. Ich mache Sie auf die originelle Mechanik des Schlosses aufmerksam. Sigajew brauchte, nachdem er seinen Entschluss gefasst hatte, keinen Revolver mehr. Doch der Verkäufer, der immer mehr in Begeisterung geriet, breitete immer weiter seine Ware vor ihm aus. Dem gekränkten Ehemann war es schon peinlich, dass der Verkäufer sich umsonst bemüht umsonst begeistert gelächelt und seine Zeit verschwendet hatte.
»Gut, ich komme also«, murmelte er, »später noch einmal vorbei. Oder ich schicke jemand her.«
Er sah dem Verkäufer nicht ins Gesicht, fühlte sich aber veranlasst, irgendetwas zu kaufen. Aber was sollte er kaufen? Sein Blick glitt auf der Suche nach etwas Billigem über die Ladenwände und fiel schließlich auf ein grünes Netz, das in der Nähe der Tür hing.
Was ist das?« erkundigte er sich.
»Das ist ein Netz zum Wachtelfangen.«
»Und wie viel kostet es?«
8 Rubel, Monsieur.«
»Gut, packen Sie es mir ein.«
Der gekränkte Ehemann zahlte die 8 Rubel, nahm das Netz in Empfang und verließ den Laden. Er fühlte sich noch gekränkter als zuvor. Anton Tschechow, Das Kunstwerk. Ein in Nummer 223 der Börsennachrichten eingewickeltes Paket unter dem Arm betrat Sascha mit säuerlicher Miene das Sprechzimmer des Dr. Koschelkow.
»Ah, der nette junge Mann«, rief ihm der Doktor zu. »Na, wie fühlen wir uns denn? Was haben Sie Gutes auf dem Herzen?«
Sascha kniff die Augen etwas zusammen, legte die Hand auf das Herz und sagte mit erregter Stimme,
»Mein Mamachen lässt schön grüßen und ich soll Ihnen danken. Ich bin der einzige Sohn meiner Mutter und Sie haben mir das Leben gerettet, mich von einer gefährlichen Krankheit geheilt und wir wissen beide nicht, wie wir Ihnen danken sollen.«
»Genug, junger Mann«, unterbrach ihn der Doktor, und die Brust schwoll ihm vor Vergnügen. »Ich habe nur getan, was jeder andere an meiner Stelle auch getan hätte.«
»Ich bin der einzige Sohn meiner Mutter. Wir sind arme Leute und können sie natürlich für ihre Bemühungen nicht bezahlen. Und es ist uns sehr peinlich, Herr Doktor, wenn auch, übrigens, Mamachen und ich bin der einzige Sohn meiner Mutter. Wir bitten Sie inständig, als Zeichen unserer Dankbarkeit, diese Sache hier anzunehmen, die, ein sehr kostbarer Gegenstand aus antiker Bronze, ein seltenes Erzeugnis der Kunst.«
»Aber das ist doch völlig überflüssig.«
Der Doktor runzelte die Brauen.
»Wozu denn das?«
»Nein, weisen Sie es bitte nicht zurück«, flüsterte Sascha, während er das Paket auswickelte. »Sie würden mit Ihrer Absage mich wie Mamachen beleidigen. Ein selten hübsches Stück aus antiker Bronze. Unser verstorbenes Papachen hat es uns hinterlassen und wir haben es als teures Andenken bewahrt. Mein Papachen hat alte Bronzen aufgekauft und an Liebhaber weiterveräußert. Jetzt geben Mamachen und ich uns damit ab.«
Sascha wickelte den Gegenstand aus und stellte ihn feierlich auf den Tisch. Es war ein nicht sehr hoher Leuchter aus patinierter Bronze, eine Arbeit von künstlerischem Wert. Dargestellt war eine Gruppe. Auf einem Sockel standen 2 weibliche Figuren im Eva-Kostüm und in Stellungen, für deren Beschreibung es mir an Kühnheit und entsprechendem Temperament fehlt. Die Figuren lächelten kokett und machten den Eindruck, als ob sie, wenn sie nicht verpflichtet gewesen wären, den Leuchter zu halten, am liebsten vom Sockel gehüpft wären und einen solchen Skandal im Zimmer verursacht hätten, an den sogar zu denken unanständig wäre. Der Doktor besah sich das Geschenk, kratzte sich langsam hinter dem Ohr, krächzte und schneuzte sich unentschlossen.
»Ja, tatsächlich ein hübsches Ding«, murmelte er. »Aber, wie soll ich sagen, nicht ganz etwas zu unliterarisch. Das ist schon kein Dekolleté mehr, sondern weiß der Teufel was.«
»Aber warum denn?«
»Selbst die Schlange im Paradies hätte sich keine schlimmere Versuchung ausdenken können. Man kann doch so eine Skulptur nicht auf den Tisch stellen, ohne die ganze Wohnung anrüchig zu machen.«
»Welch seltsame Anschauung Sie von der Kunst haben, Herr Doktor!«
Sascha war beleidigt.
»Das ist doch eine künstlerische Arbeit. Schauen Sie nur! So viel Schönheit und Anmut erfüllt das Herz mit Ehrfurcht und die Tränen steigen einem in die Kehle. Wenn man solche Schönheit betrachtet, vergisst man alles Irdische. Sehen Sie doch, wie viel Bewegung, welche Atmosphäre, wie expressiv.
Das verstehe ich alles sehr gut, mein Lieber, unterbrach ihn der Doktor. Aber ich bin Familienvater. Hier laufen meine Kinder herum. Hier halten sich Damen auf.
Gewiss, wenn man es vom Standpunkt der breiten Masse betrachtet, sagte Sascha, dann stellt sich dieses künstlerische Stück natürlich in anderem Licht dar. Aber, Herr Doktor, erheben Sie sich über die Menge, umso mehr, als Sie mit Ihrer Zurückweisung sowohl mich als auch Mamachen aufs Tiefste kränken würden. Wir schenken Ihnen ein für uns sehr wertvolles Stück und ich bedauere nur, dass wir kein Gegenstück zu diesem Leuchter haben.
Danke, mein Lieber, vielen herzlichen Dank. Empfehlen Sie mich dem Mamachen. Aber, bei Gott, urteilen Sie selbst. Hier laufen kleine Kinder herum. Damen kommen. Na, meinetwegen mag es bleiben. Ihnen kann man es doch nicht begreiflich machen.
Da gibt's auch nicht viel zu erklären.
Sascha freute sich. Stellen Sie den Leuchter dorthin neben die Vase.
Wie schade, dass es kein Pendant dazu gibt. So ein Jammer.
Nun, leben Sie wohl, Herr Doktor. Als Sascha gegangen war, betrachtete der Doktor ausgiebig den Leuchter, kratzte sich hinterm Ohr und überlegte.
Ein hervorragendes Stück. Darüber gibt's keinen Streit, dachte er. Aber wohin damit? Es wäre schade, es wegzuwerfen. Bei mir kann ich es unmöglich stehen lassen. Wem könnte man es schenken oder zum Opfer bringen?
Nach langem Überlegen entsann er sich seines guten Freundes, des Rechtsanwalts Uchow, dem er für die Führung eines Prozesses das Honorar schuldete.
Ausgezeichnet, entschied der Doktor. Als Freund ist es für ihn schwer, Geld von mir zu nehmen. Deshalb dürfte es sehr anständig und richtig sein, wenn ich ihm diese Sache zum Geschenk mache. Ich werde ihm diese Satansweiber sofort hinbringen. Zudem ist er Junggeselle und ein leichtsinniges Huhn. Ohne die Angelegenheit auf die lange Bank zu schieben, kleidete sich der Doktor an, nahm den Leuchter und fuhr zu Uchow.
Servus, alter Freund,
sagte er, als er den Rechtsanwalt daheim antraf. Ich bin zu dir gekommen, wollte mich für deine Bemühungen bedanken, Brüderchen. Geld willst du nicht von mir. Also nimm wenigstens das Dingelchen hier. Ja, mein lieber Freund, ein Sächelchen, die reine Pracht. Als der Rechtsanwalt das Sächelchen sah, geriet er in unbeschreibliches Entzücken. Das ist mir mal ein Brocken, lacht er dröhnend. Ach, schockschwere Not, wer kommt bloß auf den Gedanken, zum Teufel so ein Ding zu erfinden? Wunderbar, exorbitant. Wo hast du sowas Entzückendes her? Nachdem der Rechtsanwalt seiner Begeisterung Luft gemacht hatte, blickte er ängstlich zur Tür und sagte, »Alles schön und gut, Bruder, aber pack dein Geschenk wieder ein. Ich nehme es nicht.« »Warum?« fragte der Doktor erschrocken. »Darum, ich empfange hier Besucher. Hin und wieder kommt meine Mutter, die Klienten. Ja, und auch wegen des Personals ist es peinlich. Nein, 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 du darfst es nicht zurückweisen.« Der Doktor winkte mit beiden Armen ab. »Das ist eine Schweinerei deinerseits, ein Stück von künstlerischem Wert. Welche Dynamik! Wie expressiv. Kein Wort weiter. Du beleidigst mich. Wenn es wenigstens bemalt wäre oder Feigenblättchen angebracht wären.« Der Doktor wehrte jedoch noch heftiger mit beiden Armen ab, verließ eilends Uchos Wohnung und fuhr heim, froh, dass er das Geschenk losgeworden war. Nachdem er gegangen war, besichtigte der Rechtsanwalt den Leuchter eingehend, betastete ihn von allen Seiten und zerbrach sich genauso wie der Doktor lange Zeit den Kopf wegen der Frage, was er mit dem Geschenk anfangen sollte. »Ein wunderschönes Stück«, dachte er, »zu schade, um es wegzuwerfen. Zu unanständig, um es hier aufzustellen. Das Beste, man schenkt es jemandem. Ich hab's. Ich werde den Leuchter heute Abend dem Komiker Schaschkin bringen. Die Kanaille liebt derlei Sächelchen. Und zudem hat er gerade heute Premiere. Gesagt, getan. Am Abend wurde der sorgsam eingepackte Leuchter dem Komiker Schaschkin überreicht. Den ganzen Abend war die Garderobe des Komikers von Herren bestürmt, die am Anblick des Geschenks ihren Spaß haben wollten. Ununterbrochen erklangen in der Garderobe entzückte Rufe und lautes Gelächter, das wie das Wiehern von Rössern tönte. Wenn eine Schauspielerin zur Tür kam und fragte, »Kann man eintreten?« hörte man sogleich den Komiker kreischen. »Nein, nein, Mädchen, ich bin nicht angezogen.« Nach der Vorstellung zuckte der Komiker mit den Schultern, breitete die Arme auseinander und sagte, »Wohin jetzt mit dieser Sauerei? Ich wohne ja möbliert. Schauspielerinnen besuchen mich. Das ist keine Fotografie. Sowas kann man nicht in der Schublade verstecken.« »Verkaufen Sie das Ding doch, Herr Schaschkin«, riet der Theaterfriseur, als er den Komiker abschminkte. »Hier in der Vorstadt wohnt eine alte Frau, die antike Bronzen aufkauft. Fahren Sie hin und fragen Sie nach der Smirnowna. Jeder kennt sie.« Der Komiker folgte dem Rat.
Zwei Tage später saß der Dr. Koschelkow in seinem Sprechzimmer und dachte, die Finger an der Stirn, über Gallensaft nach. Plötzlich öffnete sich die Tür und Sascha kam ins Zimmer gestürmt. Er lächelte, strahlte und seine ganze Gestalt war ein einziges Glück. In den Armen hielt er etwas in Zeitungspapier Gehülltes. »Herr Doktor«, rief er außer Atem, »stellen Sie sich meine Freude vor. Zu Ihrem Glück gelang es uns, das passende Gegenstück zu Ihrem Leuchter zu erwerben. Mamachen ist überglücklich.« Und Sascha, bebend vor Glück und Dankbarkeit, stellte den Leuchter vor den Doktor hin. Der Doktor öffnete den Mund, wollte etwas sagen, sagte aber nichts. Es hatte ihm die Sprache verschlagen. Der nächste Termin für unsere Lesung mit Musik ist der 18. Mai. Ich lese den ersten Teil von Stefan Zweigs Novelle 24 Stunden im Leben einer Frau. Das zentrale Thema dieser Novelle ist die Spielsucht. Den zweiten Teil dieser Novelle hören Sie dann im Juni. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Das war das Kulturradio vom Radio Free FM.